Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und wir sind immer noch auf der Hinterland of Things in Bielefeld und sozusagen hier in unseren Sommerinterviews. Und da begrüße ich ganz herzlich hier in unserem schönen VW Bulli den lieben Albert, Albert Geiger. Hallo Albert, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Albert, ich stelle dich ganz kurz vor. Du führst den Alpha-Zirkel, das wohl wichtigste und bewusst vertraulichste Netzwerk für Familienunternehmer im deutschsprachigen Raum. Du hast es mir Gott sei Dank korrigiert, 4000 Familien. Das ist echt mal ein Wort, wenn irgendwo in Deutschland also offen gesprochen wird unter Familienunternehmern. Dann bei dir, häufig auch auf schönen Veranstaltungen, unter anderem in der Unternehmertum war ich mal. Da bist du, glaube ich, gastierst du sozusagen häufiger. In Düsseldorf hatte ich schon mal das Vergnügen, im Malkasten dabei sein zu dürfen. Und das ist sozusagen ein wirklich sicherer Raum, in dem man sich einfach mal austauschen kann, um über Dinge zu sprechen. So. Und Familienunternehmen, das sind die einzigen Generationen, die ja wirklich in Generationen denken, häufig. Und du beschäftigst dich mit denen sehr, sehr viel und sehr ausgiebig. Das hat natürlich alles immer Vorteile und Nachteile, dieses Generationendenken. Ist nicht immer nur positiv, vielleicht. Insbesondere, und das hatten wir heute ja auch schon häufig, wenn es um Disruption geht, dann von dem Alten wegzulassen, auch mal kritisch und Konsequenzen zu ziehen und auch mal zu sagen, jetzt machen wir das nicht mehr. Ich glaube, das gehört definitiv dazu. Das heißt, für dich ist das Thema Familienunternehmertum, Nachfolge, Family Governance, Zukunftssicherung eigentlich deine Themen, mit denen du dich täglich auseinandersetzt und auseinandersetzen darfst, was ich sehr, sehr spannend finde. Und deshalb freue ich mich auf die heutige Folge. Wir sind ja hier auf der Hinterland of Things, Ostwestfalen, Lippe, OWL. Da gibt es auch so ein paar Familienunternehmen.
Zwei, drei
vielleicht. Genau, du hast mir gerade schon so ein Pudding hier gezeigt aus der Vergangenheit. Da kann sich jetzt jeder denken, wo das vielleicht herkommt hier aus der Ecke. Und wer es nicht weiß, der kann das jetzt mal googeln oder seine KI fragen an der Stelle. Und du bist nachher auch noch on stage mit dem Thema The Next Chapter, Navigating Business Succession, also das Thema Nachfolge. Und du sitzt da auch mit drei Nachfolgerinnen auf der Bühne, wirst das Gespräch suchen. Jetzt denke ich mal an die ja über, weiß ich nicht, hunderte, tausende Gespräche, die du führst, im 1:1, aber auch auf der Bühne. Du weißt, wo es drum geht und manchmal ja auch, also definitiv auch mehr als vielleicht sogar noch der Wirtschaftsprüfer oder der Steuerberater, der weiß ansonsten auch immer relativ viel bei diesen Unternehmen, wenn dann auch der Einzige. Und wo fangen wir da an? Ja, vielleicht, was ist die größte Illusion, mit der Familienunternehmer zu dir kommen und die du ihnen als erstes mal nimmst?
In Bezug auf Nachfolge?
Ja.
Ich denke, die Illusion, die vielleicht viele haben, ist, dass diese Nachfolge irgendwie einfach funktioniert. Also sie kommt.
Also Prinzip Hoffnung.
Prinzip Hoffnung. Und ich übergebe dann mal irgendwann und dann funktioniert es. Den Fehler habe ich selber auch mal gemacht. Bin ja selbst in einem Automobilzulieferer in eine Nachfolgesituation gekommen. Situation ist gut. Mein Vater rief mich an. Die Hütte brennt, du musst kommen. Kunden und Banken machen Druck. Und wir haben halt nicht vorher viel gesprochen. Das heißt, das Ganze in so einer Restrukturierungsphase ist natürlich auch relativ hart. Da prallen Meinungen schon auch sehr deutlich aufeinander. Und wenn du das dann auch noch in so einem unsicheren Umfeld machst, wo keiner so genau weiß, was hat denn der Junior jetzt überhaupt für eine Verantwortung, was darf er denn jetzt tun, nutzt das natürlich auch jeder aus. In einer Situation, wo du eigentlich aber sehr schnell sein musst und auch wirklich harte Entscheidungen fällen musst. Und für solche Situationen, aber auch allgemein, weil letztendlich nach einer Nachfolge in ruhigem Fahrwasser kann das Wasser sich ja sehr schnell drehen, ist es halt sehr wichtig, dass man einen Plan hat, wie das wirklich erfolgt. Dass man auch vorbereitet ist auf diese Nachfolge und weiß, wo das Unternehmen heute steht, wo es eigentlich stehen müsste und sich sehr klar ein Bild macht, was muss ich tun und kann ich das auch tun? Und wenn ich dieses Bild habe, kann ich auch eine ernsthafte Diskussion haben. Also ich will das jetzt auch gar nicht meinem Vater vorwerfen. Das ist nicht seine Schuld, ist ja auch meine Schuld gewesen. Ich hätte das ja genauso einfordern können.
Also gehören immer zwei dazu.
Es gehören immer zwei dazu. Okay. Und wenn beide es nicht machen, dann haben beide irgendwie etwas unterlassen. Und das ist nicht unbedingt immer das, was das Unternehmen noch braucht.
Absolut, absolut. Also schön sozusagen aus der eigenen Erfahrung dann auch sprechen zu können. Das macht es ja dann auch authentisch im Gespräch mit den anderen. Hast du jetzt wie lange ist das ungefähr her?
Das ist jetzt 18 Jahre her. Also schon ein bisschen.
Ja, schon ein bisschen
ich her. Konnte schon ein bisschen reflektieren.
Ja, okay, das ist schön. Aber siehst du sozusagen auch im Gespräch mit anderen, und ich glaube, das Thema Nachfolge war auch on stage in Düsseldorf, wo wir da saßen, ein großes, siehst du, dass es da eine Veränderung gibt, zu Offenheit, zu aktiver dieses Thema anzugehen, oder verharrt das immer noch?
Teilweise ja. Es gibt natürlich auch genügend, die sich damit beschäftigen. Fast schon, dass es manchen auch zu viel wird, wenn sie immer über Nachfolge auch reden müssen. Das heißt, das Thema musste natürlich in der heutigen Zeit auch durchaus ein bisschen anders beleuchten. Denn Nachfolge heute ist wahrscheinlich Nachfolge anders, als sie früher mal war, weil die Zeiten, und dieser Spruch ist natürlich auch immer nervig für jeden, aber sie werden halt immer schneller. Das heißt, die Zeit, die ein Unternehmen hat, Fehler zu verzeihen, in Anführungsstrichen auch auf der Seite, wird halt immer kürzer. Und insofern muss ich mich da schon wirklich sehr genau darauf vorbereiten. Aber in einem Umfeld, wo Gründertum irgendwie auch wieder wichtiger wird in diesem Land, also wir sprechen ja hier auf einer Startup-Konferenz, ist natürlich das Umfeld auch sehr viel größer geworden, womit ich mich beschäftigen kann und wie ich mich auch vielleicht vorbereiten kann. Vielleicht bin ich selber auch irgendwann mal ein Gründer oder bin zumindest Teil eines solchen Teams und sammle meine Erfahrungen da und kann diese Erfahrungen dann später auch mal einbringen. Das hat halt einfach zwei positive Effekte. Einerseits habe ich gezeigt, ich bin irgendwie unternehmerisch. Ich kann das. Und auf der anderen Seite habe ich bei so einem jungen Unternehmen gelernt, wie schnell kann eigentlich so ein Unternehmen auch sein? Und wenn ich diese Schnelligkeit mit der Erfahrung von Unternehmensführung, auch wenn es kleines war, mit reinbringe, habe ich, glaube ich, schon mal bessere Voraussetzungen, auch die Mannschaft zu überzeugen und bringe vielleicht auch das wichtige Handwerkszeug mit, was ich brauche, um die entsprechenden Veränderungen, wenn das Unternehmen welche braucht, und Unternehmen braucht immer Veränderung, auch wirklich anzuwenden.
Das Nachfolgejahr, du hast es gesagt, ein Teil, ein ganz wichtiger Teil. Viele Familienunternehmen, und du hast gesagt, Automobilzulieferer, das ist jetzt gerade natürlich auch der Klassiker, brutalst unter Druck. Ja. Ich glaube, viel mehr, als es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch war, geht quasi nicht mehr. Ich komme selber ja aus einer Region, wo quasi das Ford-Werk gerade geschlossen wurde, aus der Louis. Und da sieht man das dann, was dann alles plötzlich auch dahinter hängt und dranhängt. Was würdest du sagen, wenn du so die drei Top-Themen, die die Familienunternehmer heute wirklich, wirklich umtreiben und nicht schlafen lassen, was sind das, die drei Themen? Also Nachfolge nehmen wir mal als eins. Was sind die anderen beiden?
Na gut, es ist erstens mal die Ungewissheit, was wirklich kommt. Ich meine, wir können alle uns ein gewisses Bild machen, dass es sehr viel Veränderung geben wird. Und das Schlagwort, was viele nicht mehr hören können, ist aber trotzdem da, AI oder KI. Das wird dramatisch die Unternehmen verändern. Sie sind nicht immer so, was ich auch in vielen Diskussionen merke auf der Bühne, wirklich gut darauf vorbereitet oder arbeiten gut damit, sagen wir es mal so rum lieber. Ich finde es immer etwas frustrierend. Wir hatten erst kürzlich wieder eine Diskussion gehabt mit 100 Gästen ungefähr im Raum bei der Unternehmertum. Ging um KI in logistischen Prozessen, vor allem interner Logistik, wo wir gute Beispiele auf der Bühne hatten, die gezeigt haben, was du morgen mitnehmen kannst und tatsächlich auch übermorgen anstecken kannst, bildlich gesprochen. Und auf die Frage, wer denn vom Publikum tatsächlich AI in der Wertschöpfungskette, ich meine jetzt nicht für E-Mails, verwendet, gab es vier Handzeichen. Und diese vier Handzeichen sind natürlich schon erschreckend. Es mag sein, dass vielleicht nicht alle aufgepasst haben, dass es vielleicht dann insgesamt 8 wären, aber selbst wenn es 8 sind, 10% für so ein Thema ist einfach erschreckend wenig. Und wenn ich sehe, dass halt andere es anwenden, dann haben die halt einen Vorteil. Die sind halt dann schneller oder billiger. Natürlich wird es Konsequenzen auch für Personal haben im Unternehmen, aber je früher ich mit meinen Mitarbeitern spreche und sie einschwöre auf diesen Kurs und ganz einfach sage, in diese Richtung wird es gehen, aber es überleben genügend und damit können wir auch wirklich viel Neues auch schaffen, weil wir eben innovativer werden, schneller werden, kostengünstiger also werden.
Perspektiven auch überhaupt bekommen.
Bringt halt viele Unternehmer aus diesem Zyklus raus, den viele momentan haben und auch machen müssen, rein Kosten zu sparen und zu sagen, wir müssen wieder mal die nächste Kürzungsrunde machen. Aber sie erzählen nicht den positiven Teil der Geschichte. Weil
sie ihn nicht haben oder weil sie ihn auch nicht mitdenken?
Ich glaube, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, weil sie ihn nicht haben, aber letztendlich gar nicht so strategisch diese Nachricht beachten. Weil wenn ich einfach an eine Mannschaft rausgehe und sage, wir müssen jetzt sparen, ansonsten sind wir morgen tot, heißt das für alle, sie sind morgen tot.
Genau.
Wenn ich sage, ich spare, weil ich morgen wieder Marktführer in diesem und jenem Bereich werden will, ist es eine andere Nachricht. Das ist alles natürlich einfach gesagt und schwierig umgesetzt, das ist mir schon klar. Aber wenn man sich mal so mit ein bisschen Führungsprinzipien auch von Netflix, mit Hastings und so weiter auch beschäftigt, no rule rules, Sind da Elemente drin, die einfach helfen, sowas auch zu überkommen und auch Nachrichten, die ich an der Belegschaft geben muss, die einfach auch wieder motivieren? Und wir müssen, glaube ich, einfach rauskommen. Und das beschäftigt natürlich viele Unternehmer in einem Umfeld, wo wir uns alle ein bisschen runterjammern. Als ob wir nichts mehr können würden in diesem Land, was einfach nicht stimmt. Wir müssen es allerdings ein bisschen ergänzen. Und da ist natürlich das wirklich ein großer Faktor. Und der zweite Punkt, würde ich sagen, der nicht weniger wichtig ist oder weniger dramatisch ist für die Unternehmen, ist natürlich die Wertschöpfungskette an sich. Also besser gesagt die Zulieferkette. Wo kriege ich meine Materialien her? Wie sind die Preise? Die Preise sind ja fast schon in den Hintergrund in der letzten Zeit getreten, weil ich einfach die Sorge hatte, dass ich irgendwie einfach noch was bekomme. Und wenn ich in dieser Situation bin, ist vielleicht der Kopf auch nicht immer frei, dann die anderen Themen anzugehen. Aber ich muss sie einfach parallel machen. Das hilft nichts.
Und wie helfen da jetzt, ne? Also vielleicht magst du noch mal ein bisschen was über einen Alpha-Zirkel erzählen, wie auch die Idee entstanden ist, das zu machen. Also den Austausch mit, ich nenne das jetzt mal Gleichgesinnten, zu tun. Erlebst du das wirklich, dass dieses drüber sprechen es plötzlich auch mal in die Realität holt und es dann auch wirklich hilft, das, was in Gang kommt? Also hier ist ja Action sozusagen hier das Motto auf der Konferenz.
Ja, das ist schon ein Punkt. Ich glaube, der hilft. Das war ja der Hintergrund, dass dieser Alpha-Zirkel irgendwann mal vor 20 Jahren von Andreas Mach gegründet wurde. Das heißt, einen geschlossenen Raum zu haben, wo ich mich austauschen kann, wo ich meine Themen, meine Herausforderungen, meine Probleme oder was auch immer es ist, in einem geschlossenen Kreis diskutieren kann und vielleicht von anderen einfach lernen kann, wie die das eine oder andere auch gelöst haben. Am Anfang kam das sehr stark über die Themengebiete Nachfolge, Gesellschafterkonflikt. Wie habe ich externes Management am besten installiert in meinem eigenen Unternehmen und kann das auch anderen empfehlen, damit es auch wirklich gut funktioniert, damit die Familie auch einen positiven Einfluss auf dieses Unternehmen noch nach wie vor behält. Natürlich auch Familienverfassung, das sind lauter so Punkte, die so Schwerpunkte in der ersten Zeit vom Alpha-Zirkel waren. Was ich dann sehr stark mit dazu aufgebaut habe, ist eigentlich eher so dieser strategische Teil. Das heißt, was kommt morgen? Wo finde ich denn überhaupt, was morgen kommt? Wie bringe ich das, was ich da finde, irgendwo in meine Wertschöpfungskette auch rein? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Beteilige ich mich an Startups? Mache ich das direkt? Ist das da wirklich der richtige Weg, das direkt zu machen? Kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt beurteilen, ob das Startup gut ist oder nicht? Oder sollte ich vielleicht auch eher über VC-Strukturen gehen, weil ich dann wesentlich breiter auch irgendwie neue Ideen finden kann und bringen diese Themen auf die Bühne. Das machen wir unter anderem eben mit der Unternehmertum in München, wo wir sagen, deren Hauptgebiete, die von Wichtigkeit für den typischen deutschen Mittelstand, das heißt, der irgendetwas produziert sind, auf die Bühne bringen. Das heißt zum Beispiel die Themen Robotik. Das heißt natürlich so, wie sieht die Industrie, die Produktion von morgen aus? Was ist Industrie 5.0 oder was für eine Ziffer dahinter auch immer noch stehen wird dann? Wie kann ich die Produktentwicklung anders machen? Wie kann ich sie schneller machen? Wie ist das Zusammenspiel von meinem Produkt mit Daten? Weil was wir halt noch nicht so gut können, ist wirklich die Daten auch zu beherrschen. Wir können die Hardware sehr gut und da beneidet uns nach wie vor auch die Welt. Aber ich muss es halt irgendwie auch zusammenbringen mit dem anderen Teil, womit sich andere Länder, vor allem die Amerikaner, natürlich goldene Nasen damit verdienen. Und da kann man ja auch ein bisschen was abschauen davon. Das sind so typische Themen, die wir entweder auf der Bühne in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen und auch Südtirol, um den Teil nicht zu vergessen. Ja. Aber was wir auch versuchen, indem wir in verschiedene Ökosysteme auf der Welt fahren, um einfach zu zeigen, da tut sich was. Guck da hin. Wenn ich jetzt das Thema Robotik habe, muss ich wahrscheinlich einfach auch öfters mal nach Boston fahren. Oder ich muss nach Tokio fahren oder nach Seoul, um einfach auch zu lernen, was die tun und auch zu sehen, wo ich vielleicht Anknüpfungspunkte vor Ort finde, um mich selbst aufzuschlauen, um selbst wieder Initiativen oder Produkte auch zu finden oder besser gesagt zu entwickeln, die mich dann wieder für mein Angebot an meine Kunden einfach nach vorne positionieren.
Also wirklich Impulse geben. Also nicht nur der Austausch über das, was gerade wehtut vielleicht, sondern wirklich auch permanenten externen Impuls zu bekommen, der dann quasi das Denken auch anregt.
Ja, also jammern ist schön, jammern hilft uns aber nicht. Ne? Jammern AD ist ein so ein Motto, was wir auch immer wieder vertreten. Ne? Sondern ihr hört damit auf, sondern guckt nach vorne. Ich will auch nicht sagen damit, dass jeder Unternehmer jammert, aber das ist diese Grundstimmung, die wir hier haben. Absolut. Darum geht es mir ganz einfach. Und indem wir halt gute Beispiele auf die Bühne bringen, will ich damit erzeugen, dass irgendetwas passiert. Ob die investieren, ob die Industrialisierungspartner werden, ob die ein Kooperationspartner werden, ist vollkommen egal. Hauptsache, es gibt diesen Austausch, dass einfach beide Strukturen offener sind und miteinander anfangen zu arbeiten. Das ist irgendwie so ein Learning, was ich aus Israel mitgenommen habe. Wir waren mal mit einer Gruppe, das war glaube ich 2017 oder 18 in Israel und standen bei John Medved, dem Gründer von Our Crowd. Und der stand mit verschränkten Armen vor einer Gruppe von 15 Familienunternehmern und meinte nur so, wieso ist es eigentlich alles so schwierig immer mit euch? Wir hier in Israel haben 1 Milliarde Ideen und haben aber keine Ahnung, wie wir das Zeug produzieren. Ihr könnt das. Ihr könnt zu guter Qualität produzieren. Ihr könnt auch wirklich das zu guten Kosten machen. What's the problem, war am Schluss dann die Frage. Und das ist diese Offenheit, die ich meine, dass ich halt vielleicht meine Idee auch von außen annehme, was ja viele tun mittlerweile. Und das dann in meine Wertschöpfungskette vielleicht etwas schneller auch reinbringe. Und wenn ich das einfach mehr tue, damit fördere ich natürlich auch die Ideen, die wir hier auf der Bühne sehen. Damit kommt Neues nach und es erfrischt mich.
Absolut. Und da siehst du jetzt auch, sind wir da auf einem guten Weg?
Ja, sind wir auf einem guten Weg. Okay. Na klar. Es läuft alles nicht schnell genug. Und das Beispiel von vorhin mit den 4 Handzeichen ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass wir da durchaus noch ein Brikett drauflegen können. Ja. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir haben es auch selber in der Hand. Regulative Rahmen außenrum und so weiter, alles nicht gut. Wissen wir alle. Mhm. Kostenstrukturen, alles nicht gut. Aber wir können alle in die eigenen Unternehmen reinschauen und haben genügend, was wir da noch von Effizienzpotenzialen auch lernen können und was wir da umsetzen können, damit wir schneller werden. Weil die Regularien intern in den Unternehmen sind auch nicht unbedingt immer ganz schlank.
Nein, und die Prozesse. Absolut, absolut. Da kann ich auch
nicht. Und wir können mit gutem Vorbild da auch vorangehen. Und das Wichtige, was eigentlich da rauskommt, und das ist das, was wir auch immer wieder betonen, ist, das, was ihr intern anwendet, könnt ihr natürlich genauso auch gegenüber der Politik einfach kommunizieren. Und ihr müsst alle schlichtweg natürlich den Druck auf die Politik auf der lokalen Ebene oder mit den lokalen Bundestagsabgeordneten einfach erhöhen, damit letztendlich das auch wirklich rankommt. Bei allen Parteien.
Absolut. Ja, also der Befund ist schon mal klar. Es besteht noch Hoffnung, nehme ich mit. Aber du hast es eben quasi auch schön eingeleitet. Am Ende des Tages brauchst du auch eine Strategie und nicht nur Hoffnung, sei es in Sachen Nachfolge, aber auch in Sachen, wo soll es hin und wo soll es weitergehen. Und wenn wir dann einfach mal in die Vergangenheit schauen von wirklich erfolgreichen deutschen Familienunternehmen, dann sind die ja nicht erfolgreich geworden, weil die seit 200 Jahren das Gleiche machen. Die haben sich ja auch permanent immer wieder innoviert und verändert. Warum ist das, gefühlt ist das so auf dem Weg ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren?
Naja, ich weiß nicht. Die Diskussion ist immer wieder natürlich da. Aber ist es auch nicht normal, dass einfach viele aus dem System rausfallen und neue wieder nachkommen? Wir müssen nur gucken, dass die Neuen halt schnell genug nachkommen. Das ist vielleicht der Punkt dabei, den wir noch ein bisschen enger beachten müssen. Aber es gibt nach wie vor genügend, die sich auch wandeln. Und diejenigen, die sich wandeln, und da zählt halt Schumpeter schon ein bisschen was, die einfach aus Alten Neues machen, aber das Alte vielleicht vorher selbst kaputt machen, ist ja auch ein Thema, was wir vorher hier auf der Bühne gehört haben, wo du dich selbst als Unternehmen auch hinterfragst. Und die Böllhoff-Gruppe, die das ja gerade dargestellt hat, macht das ja mit einem schönen Beispiel. Also wirklich einfach das eigene Geschäftsmodell auch angreifen und schauen, vielleicht kann ich dann dadurch auch selbst besser werden, bevor es andere machen. Und diejenigen, die das so tun, werden auch überleben. Und diejenigen, die es nicht so tun, fliegen vielleicht, ist ja nicht gewiss, irgendwann mal aus dem Markt raus. Das ist natürlich für den Betroffenen alles andere als schön. Aber wie gesagt, wenn das Ökosystem bei uns genug hergibt, dass Neues nachkommt, und ich glaube, die Beispiele, die wir hier in Bielefeld sehen, die wir in München sehen, die wir in Aachen sehen, die wir in Karlsruhe sehen, sind schon ganz gut. Dass das alles noch nicht optimal ist, wissen wir auch. Aber wir müssen auch schon mal ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht irgendwie so in diese Abwärtsspirale auch kommen und immer wieder sagen, es tut sich nichts bei uns. Also wie gesagt, ich glaube, die technologische Grundlage, die wir haben, die ist nach wie vor gut. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, um den Rahmen zu machen. Ein bisschen in Anführungsstrichen.
Sehr gut. Jetzt haben wir aber natürlich auch ganz viele Familienunternehmen und wir haben ja ein großes Nachfolgethema. Also so wie die Rente ist sicher, dass wir nicht genug Nachfolge finden. Ich glaube, das steht schon mal außer Frage. Dann fällt der ein oder andere raus.
Aber der rausfällt, braucht ja dafür irgendwo andere Führungskräfte, die Neues machen.
Ja, absolut, absolut. Und ich erzähle auch immer gerne Geschichte oder ein Erlebnis sozusagen, wo ich im Familienunternehmen gekommen bin. Wir wollten den Strategieprozess starten und der Alte kam einfach nicht runter. Und man hat ihn dann angerufen und er sagt so, wenn es hier um Strategie geht, da habt ihr alle gar nichts zu sagen. Und dann bin ich wieder gefahren. Also das gibt's auch immer noch da draußen in der Welt. Es ist tatsächlich so, man glaubt das ja immer, dass das so irgendwie die Kriegsgeschichten sind, aber sind es nicht. Die sind wirklich auch heute noch da. Aber was würdest du sozusagen dann auch Nachfolgern mitgeben? Also selber ja auch mal in der Rolle gewesen zu sein. Wie kann man das Thema auch aus der Perspektive eines Nachfolgers oder jemand, der vielleicht aber auch noch gar nicht weiß, ob er Nachfolger werden will, am besten strategisch angehen?
Das sind so ein paar Fragestellungen, die du da immer machen musst. Erstmal ein Bild machen, ist dieses Unternehmen, was ich da kriegen soll, und das meine ich jetzt positiv, fit für eine Übernahme oder für eine Übergabe an die nächste Generation. Okay. Denn daraus resultieren ja auch viele gescheiterte Übernahmen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn das Geschäftsmodell schon wirklich an seinen Rand gekommen ist und nicht mehr gut funktioniert, dann die Übergabe noch oben drauf kommt, sind es natürlich prädestinierte Fälle für eine Scheitern. Also insofern, guck dir vorher genau an.
Wir haben ja gerade wieder einen kleinen Sturm.
Guck dir vorher genau an, wie dein Unternehmen positioniert ist. Dann schau dir an, wo müsste es eigentlich stehen? Was sind so die Einflüsse? Und da muss man schon sich ein bisschen Zeit nehmen und muss da auch wirklich Arbeit reinstecken. Muss ich auch anschauen, wo kriege ich denn diese Ideen her? Was tut sich denn in diesem Bereich von meinem Unternehmen? Also bleiben wir bei diesem Automatisierungsbeispiel. Also wo muss ich denn hinfahren? Vielleicht muss ich dann auch mal die eine oder andere Reise irgendwo in die Ökosysteme machen, wo Automatisierung ganz vorne steht. Vielleicht gibt es ja auch andere Beispiele in Deutschland, die ich mir anschauen kann. Damit ich weiß, wo entwickeln zum Beispiel auch Startups einfach die Automatisierung hin. Und wenn ich das weiß, dann kann ich schon mal diesen Gap in meinem Kopf, wenn es den gibt, auch abbilden und weiß, ich muss das dahin transformieren. Und wenn ich sage, das ist eine Übernahme, die ich machen kann, die ich stemmen kann, dann muss ich mir überlegen, wie bereite ich mich darauf bestens vor? Also was muss ich lernen, damit ich, und dann kommen wir wieder zu diesem Selbergründen, es ist aber nicht notwendig, dass es jeder so macht, das ist ja nur ein Beispiel, um diese Kompetenz mir anzueignen, dass ich, wenn ich ins Unternehmen reingehe, die Mitarbeiter sagen, das ist eine gute Nachfolge. Natürlich werden sie nicht mit allem zufrieden sein, was ich mache, weil natürlich jeder sich so an seinem Pfad gewöhnt hat. Das ist ja auch ganz normal. Und wenn ich da auch einen Tick hinten dran machen kann, dann muss ich mir vielleicht auch nochmal überlegen, ist denn das vom Reglement auch alles so, dass das auch wirklich gelingen kann? Also wenn ich dann tatsächlich mit einem vereinbarten Zeitrahmen, grob, das wird man nicht auf genau das Jahr oder auf den Monat auch festlegen können, ist es dann so, dass ich, wenn ich das habe, auch wirklich dann irgendwann mal entscheiden darf? Oder ist es dann immer noch mit der Handbremse, weil immer noch, was weiß ich, mein Vater, meine Mutter sagt, ne, wir gucken mal, schau mal, wie es sich entwickelt.
Und die Mitarbeiter einfach
das kann ich ja auch durchaus verstehen, aber es muss trotzdem irgendwann mal diesen Zeitpunkt geben und der muss irgendwie auch klar vereinbart sein von Anfang an. Der kann ja an bestimmten Faktoren auch festgemacht sein, aber wenn das der Fall ist und das auch das Reglement hergibt, dann ist es sicherlich eine Übernahme von der NextGen, die zumindest sehr gute Voraussetzungen hat. Immer noch keine Garantie, aber diese Garantie gibt es so und so nicht. Also der alte Spruch, die gibt es auf Waschmaschinen auch nur 2 Jahre. Ne?
Also und das Unternehmertum ist auch Unternehmertum, weil es halt auch genau damit zu tun hat, dass nicht alles sicher ist, ne, am Ende des Tages.
Und das versuchen wir auch mittlerweile in dem Alpha-Zirkel tatsächlich in so einem abgeschlossenen Kreis, der nicht mehr offen ist, in der Next Circle, auch mit den Nachfolgern tatsächlich wir sehr, sehr strukturell auch durchzugehen und einfach zu sagen, habt ihr euch diese Fragen gestellt? Um zu erreichen, dass die sich gegenseitig auch austauschen und auch herausfiltern, wo habe ich dann Gap oder wo hat das Unternehmen Gap? Es kann ja auch dabei rauskommen, dass man ganz einfach sagt, das Unternehmen muss sich transformieren, aber wir haben das Geld dazu nicht, um das auch wirklich in diese Richtung zu bekommen. Das heißt, ich muss mir überlegen, nehme ich mir da noch einen Partner mit an den Tisch? Und das muss ich mir früh genug machen, weil wenn du irgendwann mal kein Geld mehr hast, dann ist es zu spät. Dann bist du irgendwann mal in der Verkaufssituation, die du eigentlich gar nicht haben willst. Kann aber auch durchaus rauskommen, dass es alles richtig ist. Kann aber auch rauskommen, dass es heute schon nicht mehr reicht. Und dann musst du dir jetzt überlegen, ob du nicht lieber das Unternehmen verkaufst. Und mir geht es überhaupt nicht darum, dass mich da keiner falsch versteht, dass jemand das Familien, die Unternehmen verkaufen sollen. Aber sie sollen immer checken, an welcher Position, an welcher Stelle bin ich. Und ich muss dann auch mir sehr genau überlegen, und dann komme ich zu der zweiten Offenheit, die Familienunternehmen wahrscheinlich heute viel dringender brauchen als früher, wie oft ist denn meine Bilanz? Das heißt, wenn ich sehe, dass das Eigenkapital nicht reicht, bin ich bereit dazu, dass ich, ob das die Börse ist, ob das ein PE ist, ob das ein strategisch, vollkommen egal, den auch mit an den Tisch schnell genug bringen kann, damit ich dann auch weiter quasi mich gut entwickeln kann und in die Richtung, die ich brauche. Wie gesagt, das System ist vollkommen offen.
Ja. Sind alle Möglichkeiten, aber die Handlungsoptionen kennen,
genau.
Sich damit beschäftigen, macht sie erstmal auf.
Und darauf vorbereitet zu sein. Wenn das Unternehmen quasi kapitalmarktreif ist, heißt es noch lange nicht, dass es an die Börse gehen muss oder einen Investor aufnimmt. Aber wenn ich das bin, dann kann ich in dem Moment, wo ich es brauche, sehr schnell, welche Art von immer, auch immer von Eigenkapital oder Fremdkapital, sehr schnell ins Unternehmen auch reinkommen.
Sehr gut. Du hast einen schönen Punkt angesprochen, sozusagen euer Programm für die Next Gen. Ja. Finde ich total spannend, strukturiert da ranzugehen. Kannst du auch, wenn es geschlossen ist, sozusagen ein bisschen erklären, was sozusagen die Schritte sind? Also wie kriegt man dieses Skillset? Was macht ihr konkret mit den Leuten?
Also was wir konkret machen, ist, dass wir einerseits tatsächlich in so einem 2- oder 3-Tages-Programm einfach mal durchgehen und genau diese Säulen abfragen letztendlich. Okay. Also wie kann ich mir selbst dieses Bild machen? Wo steht das Unternehmen? Wie kann ich mir das Bild machen? Wo muss das Unternehmen hin? Und wie kann ich verschiedene Modelle auch vergleichen, wie ich mich selbst darauf vorbereite und dann nochmal natürlich als notwendige Nebenbedingung, wie dieses Reglement auch aussieht. Was es im Doing natürlich dieses Netzwerkes heißt, was wir so das ganze Jahr machen, ist, dass wir zum Beispiel verschiedene VCs auch treffen, die sehr frühphasig investieren und auch dir sagen können, wo entwickelt sich irgendetwas hin.
Okay.
Das ist nicht dann vielleicht der VC, der zu dir passt, aber zumindest lernst du aus diesen Diskussionen, wie kann ich diese Diskussionen auch aufbauen oder wie kann ich diese Partner, müssen noch nicht mal Partner sein, aber wie kann ich diese Fonds auch finden, damit ich weiß, wo die Zukunft sich hinentwickelt. Natürlich genauso auch die Diskussion dann in diesen Raum zu bringen von Nachfolgern, die schon nachgefolgt sind, die ganz einfach erzählen, was bei ihnen es wichtig war. Wie haben sie diese Punkte auch abgecheckt, damit die wiederum dieses Sparring für die Jüngeren machen, für die Next Gen, um auch wirklich sich selbst dann immer wieder vorbereiten zu können. Und es ist immer natürlich so ein bisschen mit dabei und es ist in dem Austausch in so einem Kreis ein bisschen einfacher, wenn er geschlossen ist, so sich selbst zu reflektieren und auch einfach zu schauen, was nehme ich da wahr, was ein anderer gemacht hat und was kann ich da selber und vielleicht dann in einem ganz kleinen Kreis auch diskutiere, was mache ich da vielleicht anders, damit ich auch die Anerkennung bei den Mitarbeitern, die Anerkennung aber auch bei den Eltern finde, dass die einfach auch sehen, ich kann das, weil das ist ja auch ein Vertrauensprozess. Ich muss ja da auch irgendwie überzeugen. Natürlich ist das Gen irgendwie stärker, als dass ich mir jemanden extern reinhole. Aber das Gen ist nicht eine Garantie, dass ich was kann.
Absolut, absolut. Das ist nicht in der DNA immer unbedingt verankert. Ne? Ja, absolut. Klingt sehr spannend. Jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, das ist geschlossen, wie komme ich da rein? Aber vielleicht haben wir jetzt die Next Gender irgendwo sitzen, die uns gerade zuhört. Ja. Was kann die tun, um da vielleicht ein Teil davon zu werden bei euch?
Die muss einfach nur die Website anschauen, thenextcircle.org. Und da steht eigentlich mehr oder weniger alles drauf. Wir sprechen mit jedem, der sich da anmeldet und schauen, wie das letztendlich vom Fit auch ist für die Gruppe, weil wir natürlich vorher schon versuchen zu filtern. Es ist auch kein Riesenkreis. Wir sind jetzt bei 35 Leuten, machen das bewusst auch klein. Natürlich wird der Kreis auch weiter wachsen, aber wir werden es nicht morgen 2000 Leute sein. Wollen wir auch gar nicht, weil wir bewusst einfach diesen Kreis so haben wollen, dass wir eine Dynamik auch haben, die dann neben dem Kreis auch bleibt.
Das klingt super spannend. Ich glaube, wir haben schon eine sehr, sehr schöne Reise gemacht, sozusagen von deiner persönlichen Erfahrung hin zu den Impulsen und auch dem Lernen. Du bist ja gleich mit 3 Nachfolgerinnen auf der Bühne. Und jetzt sind wir 2, ich zähle mich jetzt auch mal zum alten Eisen, 2 alte weiße Männer, die jetzt über Frauen reden. Aber ist das ein Unterschied, dass das Frauen sind? Also ich komme ja jetzt aus der Perspektive, ich mache Strategie-Workshops im Mittelstand.
Ja.
Die durchschnittliche Quote an Frauen in den Top-Führungsteams, die ich habe, liegt bei unter einer Person. Es gab eine Ausnahme, das war ein Modeunternehmen aus Hamburg. Da war es nur ein Mann. Aber ansonsten haben wir maximal eine Frau normalerweise mit am Tisch.
Ja, da kann ich immer nur die Frage in den Raum stellen, wieso verschwenden wir eigentlich 50% unseres Potenzials hier im Land? Weil in der Regel sind Frauen ja genauso gut ausgebildet. Sie sind vielleicht ein bisschen weniger in den Ingenieursberufen oder in den MINT-Berufen. Aber das kann man ja auch ändern. Ich habe das irgendwann mal in den USA gelernt. Da haben wir die UCLA besucht oder die USC war es. Und ich habe dann gefragt, wie denn bei euch die Zulassungsquote oder die Quote der Studenten ist zwischen Männern und Frauen. Weil bei uns bekanntlich ja meistens irgendwie so bei 10%. Und da kam die Antwort 50. 50. Und dann sage ich, ja, wie schafft denn das? Ja, wir lassen halt einfach nur so zu. Das ist natürlich schon ein Effekt, den werden wir hier morgen nicht erreichen.
Klar.
Aber das zeigt, es geht schon. Und wie gesagt, diese Frage, wieso soll eine Frau das schlechter können, ist für mich eigentlich nicht die Frage. Für mich ist die Frage ganz einfach.
Sie haben ja auch niemals gestellt.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden. Aber für mich ist die Frage in solchen Prozessen ganz einfach immer, wer ist der Bessere oder die Bessere? Und wenn die Bessere ist, dann hat die Übernahme zu machen. Also hat zu machen ist gut. Das entscheidet sie natürlich selber.
Absolut.
Aber dann würde ich die immer wählen. Wenn es anders ist, dann ist es halt eher. Aber ich finde, dass einfach letztendlich von der Diskussion her auch, und das sehen wir ja nachher auf dem Panel auch nochmal mit den dreien, immer ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, wieso soll ich eine Gruppe ausschließen? Aber was, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt ist, und das kann ich immer nur unterstützen, die müssen natürlich auch ein bisschen mehr kämpfen.
Absolut. Aber ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, aber nochmal eine Abschlussfrage hätte ich nochmal an dich. Wir wollen immer nochmal so einen Ratschlag und wir haben jetzt, glaube ich, auch schon viel darüber gesprochen, was irgendwie die neue Generation oder die junge Next Gen sozusagen tun muss, tun kann, sich vorbereiten kann. Also von daher haben wir vielleicht jetzt den Senior im Ohr oder vor Augen, über den wir jetzt sprechen, der seit 40 Jahren den Laden führt, der das Unternehmen quasi ist, der das atmet aus jeder Pore und der weiß jetzt insgeheim, eigentlich müsste ich loslassen, aber er weiß nicht, wer er selber ohne das Unternehmen ist. Was würdest du ihm raten? Wie geht er den Prozess jetzt an?
Das ist schon schwierig. Das kriegst du ja auch nicht von heute auf morgen weg. Und du kannst natürlich viele empfehlen, geh Golf spielen oder geh auf den Berg oder sonst irgendwas. Das funktioniert ja meistens nicht. Aber was immer die Modelle, die relativ gut funktionieren, ohne da jetzt altklug zu klingen, ist natürlich letztendlich unternehmerische Beschäftigung außerhalb des Unternehmens zu suchen. Du kannst dich ja auch gemeinnützig organisieren. Du kannst ja dort letztendlich auch weitermachen. Du kannst, was weiß ich, beim lokalen Fußballverein in den Vorstand gehen, in den größeren Städten. Und das habe ich des Öfteren auch beobachtet. Wirst du halt dann letztendlich in den Vorstand des Fußballclubs dann auch gewählt und machst da was. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Aber ist, wenn ich will, finde ich dann schon was. Das ist aber immer so die Frage natürlich des Wollens. Wenn ich das dann immer irgendwie vorschiebe, weil ich ja nichts anderes zu tun habe, ist das natürlich grundsätzlich auch ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, wenn der Prozess irgendwann mal wirklich auf die Gleise gestellt worden ist, dann machen sich in der Regel auch die Pre-Gens schon Gedanken darüber, was eigentlich auch danach kommt. Und es ist ja auch nicht so, dass sie ganz aus dem Unternehmen weg sind. Man muss bloß den Cut natürlich wirklich machen, dass irgendwie operativ die Verantwortung auch übergeht. Aber strategisch mag das ja immer noch genauso weitergehen. Also ich kann ja immer noch meinen Vater oder meine Mutter fragen, was ist wichtig, was setze ich um? Also wenn ich auch einbinde proaktiv auf der anderen Seite, ohne jetzt letztendlich dann immer zwei Köche für den frei zu haben, dann ist das, glaube ich, schon ein Weg, der gangbar ist.
Super, wunderbar. Jetzt hast du auch nochmal den Bogen zum Pudding gespannt, den wir am Anfang hatten. Albert, ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights. Viel Spaß auf der Bühne und wir sehen uns bestimmt wieder in München vermutlich.
Würde mich freuen.
Danke dir.
Danke auch.